Sarah Diehl. Die Uhr, die nicht tickt. Kinderlos glücklich. Eine Streitschrift. Partner finden, heiraten, Kinder kriegen. In unserer Gesellschaft repräsentiert dieser Ablauf die Norm und Kinder gehören zu einem erfüllten Leben dazu. Frauen, die einen anderen Weg einschlagen, ernten kritische Blicke ihrer Mitmenschen. Wie kann eine Frau nur kein Baby haben wollen? Diese Entscheidung wird als verantwortungslos gesehen. Außerdem widerstrebe sie den natürlichen Instinkten und Fähigkeiten der Frau. Doch woher kommt es, dass kinderlose Frauen so konsequent verurteilt werden? Sarah Diehl hat sich mit den Vor- und Nachteilen der Mutterschaft auseinandergesetzt und untersucht, wie die Erwartungen an die Mutterrolle sich über die Jahrhunderte entwickelt haben. Dabei stellte sich heraus, Kinderlose tragen viel zur Verbesserung unserer Gesellschaft bei. In diesen Blinks lernst du, warum. Blink Nummer 1. Kinderlose Frauen werden in unserer Gesellschaft verurteilt. Ab einem bestimmten Alter beginnt fast jede Frau den Druck zu spüren. Die ersten Freunde gründen Familien und irgendwann kommt zwangsläufig die Frage, und wann bist du dran? Auf dem Tisch. Egal wie der Lebensentwurf einer Frau aussieht, man erwartet, dass sie Mutter wird. Schon im Kindesalter werden Mädchen mit ihrer zukünftigen Mutterrolle konfrontiert. Ihre Zukunft wird ihnen quasi in die Wiege gelegt. Das beginnt mit dem Spielzeug, das sie als Kind erhalten. So kann ein junges Mädchen an ihrem Spielzeugherd Plastikspiegeleier braten und sich um ihre Babypuppen kümmern. Jene weinen, müssen gefüttert werden und sogar gewickelt werden. Eine gute Übung für zukünftige Mütter und Hausfrauen. Wenn die Mädchen später als Frauen jedoch einen anderen Weg einschlagen, stoßen sie häufig auf Unverständnis oder werden sogar diskriminiert. Im Mittelalter wurden unfruchtbare Frauen beispielsweise nicht nur von der Gesellschaft verurteilt, ihre Kinderlosigkeit galt sogar als Strafe Gottes. Auch wenn Gott für solche Umstände heute weniger Verantwortung trägt, leidet das Ansehen einer kinderlosen Frau noch immer. Ihre Prioritäten werden hinterfragt. Wenn sie keine Kinder haben will, ist sie bestimmt verantwortungslos, karrieregeil und vergnügungssüchtig. In den Augen der Männer verliert sie außerdem im Alter ihre Weiblichkeit. Junge Frauen stellen Objekte der Begierde dar. Bei älteren Frauen wird allerdings die Weiblichkeit ihrer Funktion als Versorgerin zugeschrieben. Ist kein Nachwuchs da, fehlt dementsprechend auch die Weiblichkeit. Natürlich gibt es Gründe für Kinderlosigkeit, die nach sich zulassen. Diese sind allerdings von Umständen abhängig, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, beispielsweise gesundheitliche Gründe oder das Fehlen eines passenden Partners. Aber einfach keine Lust auf Kinder? Da kommen kritische Blicke. Während der Lebensentwurf einer Mutter als natürlich empfunden wird, müssen kinderlose Frauen ihren Weg ständig rechtfertigen. Werden sie ihre Entscheidung denn nicht später bereuen? Sie müssen sich immerzu gegen die gesellschaftliche Annahme verteidigen, dass jede Frau Mutter werden möchte. Wenn nicht jetzt, dann später. Muttersein wird von vielen Menschen als so natürlich angesehen, dass diese Rolle zur Definition der Frau dazuzugehören scheint. Blink Nummer 2. Die Mutter-Kind-Beziehung wurde erst in den letzten Jahrhunderten wichtig. Für viele Frauen zählen Kinder zur Erfüllung eines Lebensziels, sie dienen zur Vervollständigung des perfekten Lebens. Diese romantische Vorstellung des Mutterdaseins existierte allerdings nicht immer, denn noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Kindern stattdessen ein ökonomischer Wert beigemessen. Vor den Zeiten des Sozialstaats galt der Nachwuchs als einzige Möglichkeit der Altersvorsorge. Kinder wurden schnell zu Arbeitskräften ausgebildet und waren mitverantwortlich für das Familieneinkommen. So arbeiteten sie auf Feldern, in Bergwerken, Werbereien, Fabriken oder beim Militär. Die emotionale Bindung zum Kind stand auch wegen der hohen Mortalitätsrate im Hintergrund. Ganze 20% aller Kinder überlebten das erste Lebensjahr nicht. Nur die Hälfte wurde älter als 14. Quantität war also von Vorteil. Je mehr gezeugte Kinder, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass einige von ihnen das Erwachsenenalter erreichen würden. Außerdem kümmerten sich nur wenige Mütter selbst um ihre Säuglinge. Noch 1780 war für ein Neugeborenes die Wahrscheinlichkeit sehr gering, von der eigenen Mutter versorgt zu werden. Von 21.000 Säuglingen blieben damals lediglich 1.000 bei der leiblichen Mutter. Der Großteil der Babys wurde stattdessen von Lohnammen gehütet oder an Kinderheime übergeben. Die Mutter-Kind-Beziehung, von der wir heute ausgehen, entstand erst durch moderne soziologische Theorien. Damit änderte sich auch die Rolle der Frau, sowohl als Mutter als auch in der Gesellschaft. 1762 behauptete beispielsweise Rousseau, dass gesellschaftliche Sitten davon profitieren würden, wenn Kinder nur von ihren leiblichen Müttern gestillt würden. Dieser Aussage fehlten jedoch jegliche Beweise, da dieser Brauch vorher noch nie praktiziert worden war. So etablierte sich langsam die neue Rolle der Mutter, die immer eigenständiger für das Wohl des Kindes sorgen sollte. Im 20. Jahrhundert wurde diese Rolle dann zunehmend drastischer formuliert. 1988 behauptete der amerikanische Kinderarzt T. Barry Brazelton sogar, dass alle Frauen in den ersten Jahren nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben müssten, da sich ihr Nachwuchs sonst zu einem Schulversager, Verbrecher oder Terroristen entwickeln würde. Die Beziehung zum Kind wurde instrumentalisiert, um das Rollenbild der Frau zu definieren. Blink Nummer 3. Der Mutterinstinkt ist ein von Männern erfundenes Konzept, um Frauen zu unterdrücken. Wir sehen heute viele Fälle, in denen Männern Fragen debattieren, bei denen es eigentlich um den Körper der Frau geht. Sollten Abtreibungen erlaubt sein? Sollten Frauen Burkas tragen dürfen? Männer, die selbst nie vor solchen Entscheidungen stehen werden, möchten trotzdem über die Sphären der Frauen bestimmen. Das Gleiche erlebten Frauen im Laufe der letzten Jahrhunderte, als es um die Mutterrolle ging. Der Begriff des Mutterinstinkts ist heute weit verbreitet. Allerdings wurde er von Männern etabliert. Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi versuchte Anfang des 19. Jahrhunderts, der Frau ihre grundlegende Natur als Mutter beizubringen. Sie habe einen natürlichen, fürsorglichen und aufopferungsbereiten Instinkt. Als die Frauen daraufhin nicht alle ihren Job aufgeben wollten, ließ Pestalozzi aber nicht nach. Er veröffentlichte das Lehrbuch »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt«. Durch die Lektüre sollten Frauen diesen angeblichen Instinkt verinnerlichen. Die Diskussion zog sich auch durch das 20. Jahrhundert, aber weiterhin ohne die Beteiligung von Frauen. In der Evolutionstheorie konnten nun wissenschaftliche Beweise gefunden werden, um kinderlose Frauen zu pathologisieren. Darwin behauptete beispielsweise, Frauen würden sich gegen einen natürlichen Trieb wehren, wenn sie ihre Gebärfähigkeit nicht nutzen würden. Diese männliche Diktatur über die weiblichen Instinkte und Fähigkeiten bildete die Grundlage für heutige konservative Geschlechterrollen. Es heißt, die Frau müsse zurück ins Haus. Dies wiederum resultiere darin, dass sie ökonomisch vom Mann abhängig wird, der allein das Geld verdient. Der Mutterinstinkt zieht sich durch die letzten Jahrhunderte als Argument dafür, patriarchalische Gesellschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten. Frauen wurden systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt, wodurch sie zum Beispiel bei politischen Entscheidungen kein Mitspracherecht hatten und in vielen europäischen Ländern erst Mitte des 20. Jahrhunderts das Wahlrecht erhielten. Die Frauenbewegung der 20er und 60er Jahre ermöglichten durch die Einführung der Antibabypille und der straffreien Abtreibung zwar eine selbstbestimmtere Familienplanung und Lebensgestaltung für die Frau, das Argument des Mutterinstinkts blieb allerdings bestehen. In den 70er und 80er Jahren wurden Feministinnen zunehmend für die Vernachlässigung ihrer natürlichen Lebensaufgabe kritisiert. Als Negativbeispiel wurde die DDR herangezogen. Dort mussten Frauen außerhalb des Hauses arbeiten. Blink Nummer 4. Wir leben noch lange nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Mädchen schneiden in der Schule zunehmend besser ab als Jungen und auch im Studium lassen Frauen die Männer oft hinter sich. Das sollte sich auch auf die restlichen Lebensbereiche auswirken, oder? Leider sehen wir jedoch genau das Gegenteil. Auf dem Arbeitsmarkt werden Frauen weiterhin benachteiligt, stemmen aber zusätzlich zum Job noch den Großteil der Arbeit im Haushalt. Frauen erleben die ungleiche Einstellung von Arbeitgebern oft schon beim Vorstellungsgespräch, wo sie mit Fragen zu ihrer Familienplanung konfrontiert werden. Bei Männern interessiert die Familiensituation weniger. Der Arbeitgeber nimmt einfach an, dass dessen Frau mit den Kindern zu Hause bleiben wird. Frauen werden also von vornherein wegen ihrer Gebärfähigkeit herabgestuft. Dies zeigt sich auch in den unterschiedlichen Gehältern von Männern und Frauen. In Deutschland erhalten Frauen noch immer durchschnittlich 21% weniger Gehalt als Männer mit gleicher Qualifikation. Weniger Geld für den Job, mehr Arbeit zu Hause. Laut einer Studie des Allensbacher Instituts aus dem Jahr 2013 gab die Hälfte der Männer an, dass die Partnerin die Familien- und Hausarbeit komplett alleine stemme. Auch nach der Geburt des Kindes nehmen nur 27% der Männer Elternzeit, um der Frau zu helfen. Doch wie kann es sein, dass so viele kompetente Frauen ihre Karriere aufgeben, um die Hausarbeit zu leisten? Die staatliche Familienpolitik spielt hierbei eine große Rolle. Fehlende Betreuungsangebote zwingen Frauen, länger zu Hause zu bleiben. Die Wartezeit auf einen Kita-Platz beträgt durchschnittlich ein Jahr. Meist übernimmt die Frau in dieser Zeit alleine die Betreuung des Nachwuchses. Auch wenn der Wiedereinstieg in den Beruf danach möglich wäre, lockt der Staat mit Betreuungsgeld einige Frauen zurück ins Haus und ermutigt sie, die Versorgung ihrer Kinder selbst zu verantworten. Und da Frauen meistens weniger verdienen, führt die Gesamtsituation dazu, dass konservative Geschlechterrollen aufrechterhalten werden. Die Frau bleibt Hausfrau und Mutter, der Mann arbeitet. Blink Nummer 5. Kinder bergen eine enorme Belastung für jede Liebesbeziehung. Kinder werden oft als das größte Glück für ein Paar beschrieben. Aber bescheren sie einer Beziehung wirklich nur Gutes? Zusätzlich zu schlaflosen Nächten und vollen Windeln können Kinder oder auch schon der Kinderwunsch eine Beziehung belasten. Ab einem bestimmten Alter hängt das Thema Nachwuchs schon bei der Wahl eines Partners in der Luft, oft auch unausgesprochen. Männer nehmen an, dass alle Frauen Mütter werden wollen. Wenn eine kinderlose Frau Ende 30 einen potenziellen Partner kennenlernt, könnte die Entwicklung einer Beziehung an der Tatsache scheitern, dass er in ihr die tickende biologische Uhr sieht und selbst nicht bereit für Kinder ist, bevor er sie überhaupt auf das Thema Familienplanung angesprochen hat. Auch in bestehenden Beziehungen kann das Thema belastend wirken. Die Unterschiede in der Zeit der Fruchtbarkeit lassen Ungleichheiten entstehen. Eine Frau Ende 30 mit Kinderwunsch steht unter Zeitdruck, während ihr Partner noch jahrzehntelang Kinder zeugen kann. Dadurch entwickelt sich eine Abhängigkeit vom Partner. Nehmen wir jedoch an, zwei Menschen mit gemeinsamem Kinderwunsch haben sich gefunden. Ist dieses Kind letztendlich der große Segen, den sie sich erhoffen? Kinder bringen viel Stress in eine Beziehung. Paare mit Nachwuchs haben beispielsweise weniger Sex, wodurch sie die körperliche Nähe verlieren, die Intimität fördert. Außerdem bedeuten Kinder den Verlust der Unabhängigkeit. Es wird immer schwieriger, individuellen Hobbys nachzugehen, da Freizeit nicht mehr so spontan gestaltet werden kann. Dies kann dazu führen, dass Partner in ihrer Beziehung unglücklich werden und sich trennen. Wenn sich Paare andererseits gegen Kinder entscheiden, kann dies durchaus förderlich für ihre Beziehung sein. Die erste Priorität liegt in diesem Fall nicht bei dem Kind, daher kann sich das Paar stattdessen auf sich konzentrieren und spürt dadurch einen größeren inneren Zusammenhalt. Die persönlichen Wünsche und Ziele rücken in den Vordergrund und der Partner kann diese besser unterstützen, als wenn Kinder die Aufmerksamkeit verlangen. Muss ein erfülltes Leben Kinder enthalten? Wie wir gesehen haben, sprechen einige Argumente dagegen. Außerdem sollten wir uns fragen, ob unser Kinderwunsch nicht aus sozialem Pflichtgefühl entsteht. Blink Nummer 6. Kinderlose bringen viele Vorteile für Gesellschaft und Wirtschaft. Kinderlose übernehmen keine Verantwortung, leben egoistisch und kümmern sich nur um ihr eigenes Vergnügen. So werden sie zumindest oft porträtiert. Wenn wir jedoch genauer hinsehen, leisten Kinderlose einen erheblichen Beitrag zu unserem Gemeinwohl. Sie zahlen deutlich mehr Steuern. Ein kinderloser Durchschnittsverdiener kann zwar einen größeren Teil seines Einkommens für Urlaub oder Klamotten ausgeben, dafür gibt er aber auch mehr seines Gehalts an den Staat ab. Während ein Verheirateter mit gleichem Einkommen und zwei Kindern 78% seines Bruttogehalts behalten darf, bleiben dem Kinderlosen nur 59%. Ironischerweise finanzieren Kinderlose somit die Kinder der anderen, da der Staat viel Geld für Nachwuchs ausgibt. Eltern bekommen beispielsweise für jedes Kind bis zum Alter von 25 Jahren Kindergeld. Zusätzlich subventioniert der Staat Bildung. Von Kinderkrippen und Kindergärten über Schulen bis hin zu Universitäten. Jedes Schulkind kostet den Staat ganze 4.700 Euro pro Schuljahr. Während Kinderlosen vorgeworfen wird, auf Kosten zukünftiger Steuerzahler zu leben, die später ihre Rente zahlen müssen, finanzieren sie in Wirklichkeit deren Bildung. Und weniger Kinder bedeuten letztendlich, dass diese Summe statt in Bildung wiederum in die Rente investiert werden kann. Außerdem sind Kinder schlecht für die Umwelt. Auch wenn diese Aussage etwas absurd klingt, wird mit jeder Geburt eine weitere Person in die Welt gesetzt, die wertvolle Ressourcen verbraucht. Eltern können zwar gewissenhaft recyceln, Strom und Wasser sparsam verwenden und ein Hybridauto fahren, jedoch ist die Entscheidung, kein Kind zu bekommen, dennoch 20 Mal besser für die Umweltbilanz des Einzelnen. Auch wirtschaftlich treten für Länder Nachteile auf, wenn die Geburtenrate steigt, wie eine weltweite Untersuchung in 134 Ländern herausfand. Während in Europa Kinderlosen ein schlechtes Gewissen für ihre Entscheidung eingeredet wird, findet in Entwicklungsländern eine gegensätzliche Bewegung statt. Besonders in afrikanischen Ländern versuchen westliche Hilfsorganisationen mit gezielten Kampagnen, Verhütungsmethoden zu fördern und somit auch die Geburtenrate zu senken. Dies ermöglicht den dortigen Frauen mehr Optionen, arbeiten zu gehen und somit ihren persönlichen Wohlstand und das Wirtschaftswachstum des Staates anzukurbeln. Diese unterschiedlichen Handlungsweisen gegenüber der Geburtenrate wirken sehr zwiespältig. Warum werden Frauen in Deutschland dazu ermutigt, Kinder zu bekommen, während ihnen in anderen Ländern davon abgeraten wird? Blink Nummer 7. Die Kritik an der Kinderlosigkeit weist auf eine diskriminierende Weltsicht hin. Deutschland sieht sich als weltoffenes Land. Wenn es aber um das Wachstum der eigenen Bevölkerung geht, schwindet diese Offenheit schnell. An EU-Außengrenzen stehen deutsche Polizisten, die Flüchtlingen die Einreise verweigern. Aber könnte der Zustrom von Einwanderern einige Probleme des demografischen Wandels lösen? In Deutschland sinkt zwar die Geburtenrate, die Bevölkerung der Erde nimmt aber weiterhin zu. Viele junge Menschen aus anderen Ländern möchten in Deutschland leben, studieren und arbeiten. Sie suchen ein besseres Leben und könnten in Deutschland langfristig bessere Umstände herbeiführen. Mehr junge, arbeitende Menschen würden sich beispielsweise positiv auf das Rentensystem auswirken und jetzige Generationen müssten sich nicht mehr vor dem Altwerden fürchten. Die Bevölkerungszahl soll zwar wieder ansteigen, aber viele wünschen sich, dass dies durch die Geburten deutscher Kinder geschehe. Ein Teil der Deutschen sieht die hohe Geburtenrate bei Familien mit Migrationshintergrund nicht als erfreulich, sondern fürchtet sich vor einer sogenannten Überfremdung Deutschlands. Dies sehen wir an politischen Bewegungen wie dem Bündnis Pegida, dessen Anhänger aus Angst vor fremden Einflüssen durch die Straße ziehen, oder an Parteien wie der AfD, die mit ihrer ausländerfeindlichen Politik immer mehr Wählerstimmen erhält. Doch auch innerhalb der deutschen Bevölkerung herrscht Diskriminierung. Hier baut sich eine Hierarchie auf, die nach Bildung klassifiziert ist. Besonders Frauen mit Hochschulabschluss werden dazu ermutigt, Kinder zu bekommen. Hiermit wird das Ziel deutlich, eine intelligente Gesellschaft zu fördern. Weniger gebildete Eltern werden in dieser Diskussion diskriminiert. Auch Menschen mit Behinderung erleben einen anderen Umgang als ihre Mitmenschen. Die Autorin beschreibt ein Beispiel. Beim Röntgen wurde einer Frau mit Glasknochen kein Strahlenschutz auf den Unterleib gelegt, da sowohl ihr Arzt als auch ihre Eltern davon ausgingen, sie wolle später keine Kinder haben. Hinter solchen Handlungen schwebt die Annahme, ein Leben mit Behinderung sei weniger lebenswert und die Gene von Behinderten weniger würdig, vererbt zu werden. Blink Nummer 8. Es gibt viele Alternativen zur heterosexuellen Kleinfamilie, die auch unseren Respekt verdienen. Vater, Mutter, Kind. In Deutschland herrscht noch immer ein sehr konservatives Bild der Familie. Dabei hat sich die Realität längst geändert. Eine Familie kann mittlerweile aus unglaublich vielen Formen des Zusammenlebens bestehen. Diese können zwei Personen oder auch Hunderte umfassen. Wir leben momentan in einem System, das sich den modernen Gegebenheiten noch nicht angepasst hat. Ein Ehepaar mit eigenen Kindern gilt noch immer als Maßstab für die korrekte Lebensgestaltung. Dabei hat die Ehe heute einen ganz anderen Status als noch vor einigen Jahrzehnten. Heutzutage werden zum Beispiel nur noch halb so viele Ehen geschlossen wie vor 60 Jahren. Und die Scheidungsrate hat inzwischen ein Hoch von über 40% erreicht. Statt der traditionellen Ehe entwickeln sich Familienkonstellationen hin zu unverheirateten Eltern, Alleinerziehenden und Patchwork-Familien. Staatliche Leistungen begünstigen allerdings weiterhin vor allem die Ehe. Die Behörden erkennen unverheiratete Paare, gleichgeschlechtliche Paare und Alleinerziehende nicht als gleichwertige Elternformen an, weshalb sie auch weniger steuerrechtliche Vergünstigungen erhalten. Zusätzlich entstehen immer häufiger sogenannte soziale Elternschaften, in denen Menschen sich um Kinder kümmern, die biologisch nicht ihre eigenen sind. Das baut eine ganz andere Art von Beziehung zu Kindern auf. Manche Menschen sorgen sich beispielsweise um die Kinder des Partners oder unterstützen alleinerziehende Freunde. Sie werden zu wichtigen Bezugspersonen der Kinder, auch wenn sie nicht die Eltern sind. In Deutschland werden solche Erziehungsentwürfe noch nicht allumfassend akzeptiert. Andere Länder hingegen sehen die soziale Elternschaft schon als gleichwertig zur biologischen. In Kanada können zum Beispiel 4 Eltern in die Geburtsurkunde eines Kindes eingetragen werden. Diese Entwicklungen zeigen das Bedürfnis vieler Menschen, Beziehungen und Solidarität außerhalb der traditionellen Kleinfamilie aufzubauen. Das klassische Konzept wirkt für sie beengend und sie erkennen das Potenzial größerer Gemeinschaften, Unterstützung und Zuneigung in einem anderen Rahmen bieten zu können. Tickt die Uhr also wirklich? Wenn wir uns unsere Lebensgestaltung von Staat und Gesellschaft vorschreiben lassen, kann dieses Gefühl entstehen. Die Entscheidung jedoch, wie und mit wem wir zusammenleben wollen, mit oder ohne Kinder, liegt letztendlich allein bei uns. Das waren unsere Blinks zu Sarah Diels Die Uhr, die nicht tickt. Das Wichtigste, das du aus dem Buch behalten solltest, die Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen, ist eine sehr persönliche. In unserer Gesellschaft herrscht allerdings die Erwartung, dass jede Frau Mutter werden will und soll. Der Kinderwunsch darf jedoch nicht aus Pflichtgefühl entstehen. Stattdessen muss jede Frau selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestaltet. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit die Uhr, die nicht tickt, als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.